NDR Info. Themen des Tages.
Wieder war der US-Sondergesandte Steve Witkoff in Russland zum vierten Mal, seit die USA sich einen Frieden in der Ukraine auf die Fahnen geschrieben haben. Gibt es einen echten Plan? Kann er einen fairen und dauerhaften Frieden bringen? Was wären die nächsten, die ersten Schritte? Was wäre für die Ukrainer hinnehmbar? Willkommen zu den Themen des Tages. Ich bin Markus Schubert und gleich mit unseren Korrespondenten im Gespräch darüber. Danach spreche ich mit einem Experten über den aufgeflammten Kaschmir-Konflikt und schließlich mit unserem Oldenburg-Korrespondenten und einer Kriminologin über tödliche Schüsse, laufende Untersuchungen und grundlegende Forschungen zu möglichen rassistischen Eintrübungen polizeilicher Klarsicht. Donald Trump verliert langsam die Lust an seiner eigenen Friedensinitiative für die Ukraine. Fast scheint es, als habe er vor allem dem russischen Präsidenten eine Ausstiegsmöglichkeit eröffnen wollen und ihm deshalb einen Teil der Beute vor die Füße geworfen. Aber das ist weder für die Ukraine noch für den Rest Europas akzeptabel. Und nun wird es eben wieder komplizierter, als es der Mann mit den Großbuchstaben in Social-Media-Posts gerne hätte. Darüber habe ich mit unseren Korrespondenten für Russland und die Ukraine gesprochen. Frank Eichmann im Studio Tiflis, der US-Sondergesandte Witkoff war im Kreml. Es heißt von der NATO, von Generalsekretär Rutte, der bei Trump war, es liegt etwas auf dem Tisch und Russland ist am Zug. Der russische Außenminister Lavrov spricht von Feinarbeiten. Wissen wir, worüber gesprochen, womöglich verhandelt wurde?
Nein, das wissen wir nicht offiziell, auch nicht nachdem das Ganze nach 3 Stunden dann wieder auseinanderging, weil nämlich nach wenigen Sekunden Begrüßung im Kreml und dem Platz neben am Verhandlungstisch Schluss war mit Öffentlichkeit. Es hat keine Statements gegeben oder ähnliches. Tja, und dann gibt es natürlich noch diese inzwischen durchgesickerte, aber offiziell nicht bestätigte Unterlage, das letzte Angebot von Trump mit ja erstaunlich vielen Zugeständnissen an Russland zulasten der Ukraine. Die USA würden die Krim und die 4 von Russland seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete der Ukraine als faktisch neue russische Territorien anerkennen, bis zur jetzigen Frontlinie. Aber selbst das scheint Russland nicht zu reichen. Man möchte weiterhin eben auch die Teile dieser 4 Gebiete haben, die man noch gar nicht unter Kontrolle hat. Und das konnte man bisher auch Russland offensichtlich nicht abbringen, obwohl ja Trump mit einem Ende der Sanktionen lockt.
Florian Kellermann, in Kiew Land herzugeben, das Russland besetzt, aktuell politisch kontrolliert, kann das jemand in der Ukraine ernsthaft in Erwägung ziehen, es zu unterschreiben, zumal ja eben Russland, wir hörten es, längst auch größere Territorien beansprucht, annektiert hat, als Staatsgebiet in die eigene Verfassung geschrieben hat. Und das müssen Sie ja offenbar nach diesem letzten Entwurf aus Washington auch nicht aufgeben.
Also nicht so, wie es da kolportiert wird, denke ich. Wenn man Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, genau zuhört, dann sagt er immer, die Ukraine kann die Gebiete, die Russland besetzt hat, nicht juristisch als russisches Staatsgebiet anerkennen, kann sie nicht formal anerkennen. Er spricht immer von einem Frieden auf der Grundlage des Völkerrechts. Er will also auch nicht, was da jetzt offenbar eben drinsteht, dass dann andere diese Gebiete als russisches Staatsgebiet anerkennen, zum Beispiel die USA, was er dann das Völkerrecht eben verändern würde, weil er Russland diese Gebiete völkerrechtswidrig annektiert hat. Das schließt nun aber meiner Ansicht nach, und so sollten wir das, denke ich, schon verstehen, nicht aus, dass die Ukraine sich damit abfinden könnte, dass besetzte Gebiete russisch kontrolliert bleiben. Zelensky sagt, wenn er über einen Frieden spricht, er will einen gerechten, dauerhaften Frieden. Und die territoriale Integrität, die früher immer so oft genannt wurde, die spielt keine große Rolle mehr. Das heißt, die wird eben nicht mehr so erwähnt. Also Zugeständnisse kann es, denke ich, auch Zelensky sich zwar geben, aber eben nur nach echten Verhandlungen, bei denen die Ukraine mit am Tisch sitzt und für die wiederum, wie Zelensky meint, ein echter Waffenstillstand die Voraussetzung ist.
Aber gibt es in der Ukraine Lager jenseits des Präsidenten, die also entweder mit Blick auf Waffenruhe Zugeständnisse dieser Art wirklich machen wollen oder gibt es auch Kräfte, die Zelensky zu Leibe rücken, wenn er unter dem Druck Trumps oder unter dem Druck Putins und ohne hinreichenden Rückhalt aus Europa eben Zugeständnisse macht?
Bisher hat sich kaum jemand wirklich geäußert und sich Zelensky hier widersetzt. Es gab diese Aussage von Vitali Klitschko von gestern, dem Bürgermeister von Kiew, politischer Gegner von Zelensky bei der BBC. wo er wohl gesagt hat, man müsse Gebiete abtreten, wenn man einen Frieden will. Er hat das dann heute wieder zurückgenommen, er sei falsch verstanden worden. Er wollte eben nur sagen, das sei ein Szenario, das im Raum stehe, dass man nicht ausschließen könne, dass die Ukraine eben bedrohe. Ich meine, die Diskussion wäre, glaube ich, schon deutlich lebhafter und auch vielleicht kontroverser in der Ukraine, wenn dieser Friedensplan von Trump der Ukraine irgendeine konkrete Perspektive auf Frieden geben würde, wo dann eben die Ukraine, die übrig bleibt, Waffen bekommt, Luftverteidigung bekommt, ein ausländisches Kontingent vielleicht. Aber das scheint ja zu fehlen in diesen Vorschlägen. Und ein Frieden, der schnell wieder gebrochen werden kann von Russland ohne Konsequenzen, der hat für die Ukraine keinen Wert.
Frank Eichmann in Tiflis, wie ernst nimmt man im Kreml überhaupt? Also Witkoff als Vermittler oder auch Trump als Vermittler. Wenn man Trump zum Ausstieg aus dem ganzen Thema bewegt, und das deutet er ja auch immer wieder an, und am besten alles auf die Ukraine schieben kann, dann steht man doch im Grunde noch besser da als zuvor und kann hoffen, alle Ziele militärisch zu erreichen und sich am Schluss dann von den USA noch diplomatisch beurkunden zu lassen.
Ja, wobei man sagen muss, militärisch so erfolgreich ist Russland ja nicht, auch nach fast 3,5 Jahren Krieg. Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich habe den Kern und die Strategie von Trumps Verhandlungen nicht durchschaut bisher. Das wirkt wirklich sehr erratisch und dazu gehört eben auch, statt Profis einen außenpolitisch absolut unerfahrenen Immobilieninvestor und Trump-Golf-Partner ohne jede Regionalkenntnisse zum 4. Treffen nun schon mit Putin zu schicken. Aber zum Thema ernst nehmen, es ist zumindest medial so gewesen, dass Witkoffs Besuch von der Landung an inszeniert wurde wie ein Staatsbesuch. Und es gilt, glaube ich, für Russland und für Putin zu vermeiden, in den Augen Trumps als Blockierer dazustehen. Denn der könnte ja mit Waffenlieferungen an die Ukraine oder Sanktionen gegen Russland durchaus noch Druck aufbauen, auch wenn das ehrlich gesagt derzeit nicht danach aussieht.
Florian Kellermann, worauf baut man in Kiew, wenn die USA nicht nur aus dem selbst angestoßenen Friedensprozess aussteigen? Trump hat Zelensky dann ja auch schon als Verhinderer, als Schuldigen, als Verhinderer eines Deals gebrandmarkt. Rechnet man damit, dass die USA sich dann wieder klar an die Seite der Ukraine stellen würden, wie früher? Oder kommt dann das aus der Unterstützung? Und auf wen baut man dann?
Ja, das haben manche bis vor kurzem gehofft, dass Trump sich dann besinnt und auf Bidens Linie umschwenkt oder sogar die Ukraine noch stärker unterstützt. Aber diese Hoffnungen sind mittlerweile doch weitgehend erloschen. Man hofft darauf, die USA eben so weit wie möglich und so lange wie möglich noch im Boot zu holen, dass zum Beispiel die Zurverfügungstellung von Satellitendaten weitergeht, die der Ukraine sehr helfen, weil sie damit eben sehen, was auf der russischen Seite der Frontlinie vor sich geht und sich darauf immer wieder auch vorbereiten können auf Angriffe. Ansonsten gehen die Meinungen stark auseinander, wie hart es die Ukraine treffen würde, wenn sie zum Beispiel keine Munition, keine Waffenlieferungen mehr aus den USA bekommen, wie man das kompensieren kann. Präsident Zelensky äußert sich da wohl zweckoptimistisch, sagt, wir haben die ersten Kriegstage mehr oder weniger alleine überstanden und jetzt sind wir viel stärker als in den ersten Kriegstagen. Also irgendwie schaffen wir das dann auch alleine. Aber es gibt auch Expertinnen und Experten, die sagen, dann wird es sehr schwer für die Ukraine.
Unsere Korrespondenten für Russland und die Ukraine, Florian Kellermann und Frank Eichmann mit Einschätzungen. Warum musste am frühen Ostersonntagmorgen ein 21-Jähriger in Oldenburg sterben? Durch Polizeikugeln, und die kamen laut Obduktion von hinten. Lorenz, der Getötete, war ein schwarzer, junger Mann, der nicht in die Disco hineingelassen wurde, weil er angeblich falsch gekleidet war. Er besprühte daraufhin Türsteher und Gäste mit Reizgas. Mehrere Menschen wollten ihn daraufhin stellen, sie verfolgten ihn, drehten aber ab, weil er sie mit einem Messer bedrohte. Dann fielen die Schüsse. Thomas Stahlberg hat sich mit dem Fall beschäftigt. Was wissen wir inzwischen gesichert über die Schüsse des 27-jährigen Polizisten?
Ja, die Polizisten, es waren zwei, haben den 21-Jährigen in der Nacht gestellt. Der ist dann auf die Polizisten losgegangen, auf sie zu, an ihnen vorbei und hat dabei mit Reizgas besprüht, so sagt die Staatsanwaltschaft. Das wissen die Ermittler aufgrund von Aufnahmen einer Videokamera eines Geschäfts und durch Zeugenaussagen. Mit einem Messer hat er die Polizisten stand jetzt nicht bedroht, wie zuvor die Gäste und Türsteher aus der Disco, die ihn verfolgt hatten. Das Messer hat die Polizei schließlich in der Hosentasche des 21-Jährigen gefunden.
Was wird nun gerade diskutiert, auch in den sozialen Medien, und was muss noch ermittelt werden?
Ja, die meistgestellte Frage gerade, warum hat der Polizist geschossen, wenn es doch nur eine Reizgasattacke gab? Und warum hat er den jungen Mann dann von hinten getroffen? Das sieht dann ja eher nach Bewegung weg vom Polizisten aus und nicht nach einer Attacke auf den Polizisten. Haben die Beamten über Funk erfahren, dass der 21-Jährige zuvor Menschen mit einem Messer bedroht hat? Hat der mutmaßliche Schütze Reizgas im Auge gehabt und konnte gar nichts sehen? Warum hatte der 21-Jährige überhaupt Messer und Reizgas dabei? Das alles wissen wir nicht. Das alles wird jetzt ermittelt. Deshalb werten die Ermittler jetzt auch den Funkverkehr aus, haben auch die Handys der involvierten Beamten beschlagnahmt. In den sozialen Medien wird das Thema viel diskutiert. Da wird viel spekuliert, wüst beschimpft. Das Thema greifen rechte und linke Lager auf. Es geht sogar so weit, dass inzwischen der Polizei in Oldenburg auch Hass und Hetze entgegenschlägt. Nicht nur im Netz, sondern auch direkt auf der Straße, sagte mir ein Sprecher.
Nun hatten die beiden Polizisten vor Ort zwar eine Bodycam und die würde ja helfen, die Situation zu verstehen, in der die Schüsse abgegeben wurden, aber sie war nicht eingeschaltet. Ist das ein Versäumnis?
Ja, im Nachhinein muss man das wohl als Versäumnis bezeichnen, aber es gibt halt keine Pflicht, die Kamera einzuschalten. In der Polizeidirektion Oldenburg, so sagte mir ein Sprecher, ist jede zweite Streifenwagenbesatzung mit mindestens einer Bodycam ausgestattet, also von zwei Beamten trägt zumindest einer so eine Kamera. Die Kamera kann der Polizist dann selbst aktiv einschalten, aber er kann auch selbst entscheiden, ob er das macht, ob er die Zeit dafür hat. Eigensicherung geht da erstmal vor. Also eine Pflicht, auf den Knopf zu drücken, gibt es nicht. Und so sucht die Polizei jetzt nach weiteren Videoaufnahmen und Augenzeugen.
Heute Abend, Thomas Steinberg, ist eine große Demonstration in Oldenburg geplant. Wer ruft auf? Wer wird kommen? Und ist das stille Trauer oder Black Lives Matter?
Ja, sowohl als auch. Die Stadt Oldenburg rechnet mit mehr als 5000 Menschen. Viele linke Gruppen im Nordwesten haben aufgerufen, zur Demo zu kommen, auch Freunde. Nach Angaben der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus wird auch ein rechter Videoblogger erwartet. Dass aber größere rechte Gruppen kommen, darüber hat die Polizei keine Erkenntnisse. Die Organisatoren, das sind Freunde von Lorenz, unterstützt von Oldenburger Initiativen, fordern, dass der Fall lückenlos aufgeklärt wird, werfen der Polizei aber auch strukturellen Rassismus vor, weil Lorenz eben schwarz war. Ein Polizeisprecher sagte mir, wir sind uns der Brisanz der Demo wohl bewusst. Oldenburgs Oberbürgermeister Krogmann ruft zur Besonnenheit auf. Die Mutter des Getöteten mahnt in einem Demoaufruf, friedlich zu bleiben. Eine weitere Eskalation der Gewalt würde sie emotional nicht ertragen, heißt es.
Thomas Stahlberg mit Informationen aus Oldenburg. Über die Ereignisse und Ermittlungen in Oldenburg habe ich mit Professorin Eva Groß gesprochen. Sie ist Kriminologin und Soziologin und lehrt und forscht an der Akademie der Polizei in Hamburg. Sie beschäftigen sich mit der Frage nach polizeilicher Diskriminierung und Rassismus seit langem und gründlich, auch aktuell für eine laufende Studie. Gibt es also in der Forschung Erkenntnisse, dass das Phänomen in Deutschland eine Rolle spielt? Dass zum Beispiel bestimmte Gruppen, Schwarze, Muslime, Migranten generell, verdächtiger und in bestimmten Situationen gefährlicher erscheinen?
Genau, was wir gemacht haben, wir haben eine Einstellungsuntersuchung gemacht. Also wir haben, wie Sie schon gesagt haben, Fragebögen verschickt und haben angelehnt an die Mitte-Studie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit versucht, das Ganze in der Polizei zu erheben, wie es auch ähnlich die bundesweite Studie gemacht hat und auch andere Studien. Und das ist nur eine Facette, die man da erforschen kann. Es gibt eben auch noch andere Zugänge, wo man näher an das Verhalten drankommt. Also wir können mit unserer Einstellungsstudie wenig Aussagen zum eigentlichen Verhalten treffen. Dazu müsste man, so wie es beispielsweise in Berlin gemacht wurde in der Studie oder auch in Niedersachsen, die Kolleginnen begleiten in ihrem Polizeialltag. Man kann auch sowas wie Experimentalbedingungen herstellen und gucken, wie verändert sich eigentlich das Verhalten, beispielsweise die Studien zum Shooter-Bias.
Was ist die Fragestellung dabei, wann man möglicherweise schneller schießt, bei welchen Konfrontationen?
Genau, genau. Also es kommt aus dem US-Amerikanischen, das ist eine Forschung dazu, ob die Polizistinnen schneller schießen, wenn schwarze Menschen eine Pistole oder eine Waffe in der Hand haben, als wenn weiße Menschen eine Waffe in der Hand haben. Und das ist in den USA halt sehr stark auf Schwarz-Weiß gemünzt. Und da hat man halt festgestellt, dass bei schwarzen Personen die Polizistinnen signifikant schneller schießen als bei Weißen in der gleichen Situation. Also das ist der sogenannte Shooter-Bias. Und man führt es eben darauf zurück, dass die schwarze Person eher als fremd gelesen wird, dadurch eher als bedrohlich wahrgenommen wird, nicht Teil der eigenen sozialen Gruppe ist. Und wir haben so eine Forschung auch für Deutschland, gibt es schon, allerdings angepasst auf den deutschen Kontext, und haben da festgestellt, dass Menschen, die muslimisch gelesen werden, weil hier in Deutschland eher das Bedrohungsnarrativ ja die jungen muslimischen Menschen sind, haben das also sozusagen repliziert und haben festgestellt, dass sobald eine Person als muslimisch gelesen wird im Vergleich zu als deutsch gelesenen Menschen, die Polizisten ebenfalls signifikant schneller schießen in einer vergleichbaren Situation. Und was wir jetzt in unserer DEBIPOL-Studie gemacht haben, nur um darauf nochmal zurückzukommen, wir haben sozusagen dieses Bedrohungsstereotyp gemessen in der Einstellungsforschung. Also wir haben den Befragten so Bilder gezeigt, einmal mit deutschen und dann mit muslimisch aussehenden Menschen, gleiches Alter, gleiches Geschlecht, und gefragt, wie schätzt ihr die ein, als bedrohlich, weniger bedrohlich? Und da kann man halt auch dieses Bedrohungsstereotyp gegenüber der als fremdgelesenen Gruppe feststellen, also signifikant höhere Bedrohungswahrnehmung durch die muslimischen Menschen in unserer Studie. Und das ist sozusagen die Voraussetzung, die Vorstufe zum Shooter-Bias. Denn sobald ich eine Person als bedrohlich wahrnehme, kann sich das in einer Situation, wo ich schnell entscheiden muss, und das ist ja der Fall bei solchen polizeilichen Einsätzen, insbesondere wenn man von der Eigenbedrohung ausgeht als Polizist, da muss ich mich sehr, sehr schnell entscheiden. Und da können eben solche Stereotype, Bedrohungsstereotype schon sich in Handlung umschlagen, was eben auch in Schüssen sich umschlagen kann. Das heißt, dieser Forschung zufolge ist es nicht unwahrscheinlich, auch wenn die Person jetzt nicht explizit rassistisch oder sonst wie menschenfeindlich eingestellt ist. Das sind oft unbewusste Stereotype, die sich über Massenmedien, über Kommunikation, über gesellschaftliche Diskurse sozusagen in den unbewussten Stereotypen gegenüber den Gruppen äußern, dass da einfach ein bisschen schneller geschossen wird. Also das könnte man aus diesen Studien zum Shooter-Bias schließen. Ob das hier der Fall ist, muss man erst abwarten, also was hier überhaupt noch für Details ans Tageslicht kommen.
Und solche Studienergebnisse würden dann auch in der Polizeiarbeit, in der Polizeiausbildung präventiv einfließen, damit man sagen kann, Vorsicht vor solchen Mustern, die man geraten kann.
Das wäre super, wenn es so wäre. Das tut es im Moment noch viel zu wenig, weil hier auch wieder der Vorwurf des Rassismus ja mitschwingt, den die Polizei ja oft einfach als Allgemeinverurteilung, Vorwurf sieht und nicht sozusagen als Punkt, an dem man Qualitätsmanagement in der polizeilichen Arbeit betreiben könnte und sagen könnte, hier könnt ihr ansetzen in der Ausbildung. Das wird zu wenig getan bisher.
Professorin Eva Groß, Kriminologin an der Akademie der Polizei in Hamburg. Indien und Pakistan beanspruchen beide das Gebiet Kaschmir. Die beiden Nachbarländer stehen in einem Dauerkonflikt darüber. Jetzt, nach dem tödlichen Angriff auf indische Urlauber in Kaschmir, bei dem 26 Menschen ums Leben gekommen sind, droht die Lage erneut zu eskalieren. Indien macht pakistanische Extremisten verantwortlich und hat verfügt, dass alle Pakistaner Indien verlassen müssen. Umgekehrt genauso. An der Grenze hat es in der vergangenen Nacht Scharmützel gegeben. Indien hat außerdem den Indus-Wasservertrag einseitig ausgesetzt. Pakistan sieht darin einen kriegerischen Akt. Darüber habe ich mit Dr. Johannes Plagemann gesprochen. Der Politikwissenschaftler ist Senior Research Fellow am GIGA-Institut für Asienstudien. Welche Entwicklungen der letzten Tage beunruhigen Sie am meisten? Der Anschlag selbst, die Gefechte heute früh, die Ausweisungen von Pakistanis aus Indien, der Konflikt ums Wasser, wo liegen die größten Potenziale für eine Eskalation des Konfliktes?
Der Anschlag zum einen ist natürlich grausam gewesen. 26 Tote hat es jetzt seit mehreren Jahren nicht gegeben. Seit vielen Jahren eigentlich in dem Maße so. Es ist schon eine massive Eskalation. Besonders bemerkenswert finde ich auch die Aufkündigung des Abkommens über die Teilung von Flusswasser, die Sie eben erwähnt haben, durch die indische Seite. Das hat für die Pakistaner massive Folgen. Die Pakistaner müssen jetzt anfangen zu säen. Sie brauchen das Wasser für ihre Landwirtschaft. Also da macht man sich schon große Sorgen. Das ist ein Abkommen, was 1960 abgeschlossen wurde. Das heißt, es hat viele Jahre auch Kriege überstanden. Und das ist jetzt schon eine bedrohliche Lage.
Indien und Pakistan sind Atommächte. Alleine das verschafft dem Regionalkonflikt um Kaschmir erhöhte internationale Aufmerksamkeit. Wie sehen denn die Atomdoktrinen der beiden verfeindeten Nachbarn aus? Also ist das, wie wir das in Europa verstehen, ein politischer Schutzschild, pure Abschreckung? Oder gibt es auch taktische Waffen, die in einer militärischen Eskalation, wenn sie erstmal in Gang gesetzt ist, operativ eingesetzt werden könnten?
Also davon ist mir bislang nichts bekannt. Das würde mich überraschen, also dass sie mit diesem Nuklearpotenzial drohen, das machen beide Seiten eigentlich nicht.
Und sehen Sie im Moment die Gefahr einer militärischen Eskalation über die Scharmützel an der Grenze, die wir in den vergangenen Stunden gesehen haben, hinaus?
Diese Art von so einzelnen Scharmützeln, Schusswechseln zwischen den ja auch sehr nah beieinander liegenden pakistanischen und indischen Positionen am Grenzverlauf, die hat es immer wieder gegeben. Aber alle rechnen jetzt im Grunde damit, dass Indien noch in irgendeiner Form reagieren muss. Also da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Die indische Seite unter dem rechtspopulistischen Narendra Modi, Hindu-Nationalisten, die haben ja auch in der Vergangenheit Wahlkampf damit gemacht, dass sie sich eben besonders hart gegenüber Pakistan zeigen. Insofern ist da eine gewisse Erwartung. Im 2019 hat Indien reagiert auf einen Terroranschlag, auch damals eben ähnlich wie heute vermutet von den Pakistanern mit organisiert. Damals hat Indien reagiert mit Luftschlägen auf pakistanische Stellung. Ob das jetzt diesmal wieder der Fall sein wird, die Anschläge gelten jetzt nicht als besonders erfolgreich, ist die Frage. Aber irgendeine Form von Reaktion wird man wohl schon erwarten können.
In Indien war gerade der US-Vizepräsident, hat dem Land schöne Augen gemacht, von wirtschaftlichen, strategischen Perspektiven gesprochen. Indien sieht sich auf Augenhöhe mit China. Ist dieser ewige Konflikt mit Pakistan über Kaschmir nicht eher ein Hindernis für den weiteren Aufstieg, den man zu den historischen Akten legen sollte? Oder ist er substanziell wichtig für den Hindu-Nationalismus?
Also schon immer ein Hindernis gewesen für Indiens Aufstieg zu einer Weltmacht sozusagen. Das, was man sich ja in Indien auch wünscht und wie man sich auch selbst sieht. Gleichzeitig ist es aber eben auch ein Konflikt, der ist so tief verwoben mit der indischen politischen Geschichte. Kaschmir aufzugeben gegenüber den Pakistanis ist eigentlich undenkbar. Und gerade damit machen ja eben auch die Hindu-Nationalisten, nicht nur die Hindu-Nationalisten, auch die Kongresspartei. Also sich dahinzustellen und zu sagen, wir brauchen diesen Konflikt nicht mehr, wir geben jetzt Land an Pakistan ab, ist eigentlich unvorstellbar. Gleichzeitig hat eben die regierende BJP jetzt gerade sich eben auch immer besonders hart gegenüber Pakistan gezeigt. Und es stimmt auch, für Indien ist die Rivalität gegenüber China die eigentliche zentrale außenpolitische Herausforderung. Also da ist sozusagen Pakistan ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Das spüren die Pakistanis auch. Die sind nicht mehr so prioritär, wie sie das früher gewesen sind. Und das kann natürlich auch sozusagen dazu beitragen, dass man dann auf pakistanischer Seite wieder zynischerweise auf sich aufmerksam macht.
Johannes Plagemann, Indien-Experte beim GIGA-Institut für Asienstudien in Hamburg.
NDR Info. Die Meinung.
Die Vereinten Nationen rufen Indien und Pakistan zur Mäßigung auf. Aber der Krieg der Worte ist längst eröffnet. Es gibt Grenzscharmützel, Ausweisungen und der Streit ums Wasser ist entbrannt. Welches Potenzial birgt dieser Konflikt und wie kann man ihn abkühlen? Der Kommentar von Peter Hornung.
Man muss es klar sagen, das hier ist ziemlich schnell eskaliert. Am Dienstag der Terroranschlag, die Inder sagen, Pakistan steckt dahinter. Die Pakistaner sagen, stimmt nicht. Trotzdem am Mittwoch erste Strafmaßnahmen aus Neu-Delhi gegen Pakistan. Am Donnerstag die Antwort aus Islamabad. Nicht nur Nadelstiche, wie den einzigen Grenzübergang zu schließen oder ein paar Diplomaten auszuweisen, sondern Aktionen und Drohungen, die die Stabilität der ganzen Region gefährden. Ein erstes Scharmützel gab es schon im Bereich der Grenze in Kaschmir. Dass Indien den Indus-Wasservertrag aussetzt, heißt für Pakistan, das Land kann im schlechtesten Fall seine 240 Millionen Menschen nicht mehr mit Wasser versorgen, weil die Inder an der Quelle den Hahn abdrehen. Wenn Pakistan darauf das Simla-Friedensabkommen wie angedroht kündigen würde, stünden die Grenzlinien in Kaschmir wieder in Frage. Hinzu kommt eine verbale Aufrüstung. Immer häufiger fällt auch der Begriff Krieg. Das ist zwar noch ein Krieg der Worte, das kann sich aber ändern. Ein bewaffneter Konflikt zwischen den beiden Atommächten ist durchaus denkbar. Konventionelle Militärschläge Indiens gegen Ziele in Pakistan, wie es sie früher schon gab, als Vergeltung für den jüngsten Terroranschlag mit dem Potenzial zu einer weiteren Eskalation. Eine atomare, die steht zwar nicht im Raum, es will sie wohl auch keiner der Beteiligten, seriös ausschließen kann man es aber nicht. Ein Krieg um Wasser also ist denkbar, ein Krieg um ein umstrittenes Gebiet wie Kaschmir womöglich, ein Krieg um Religion. Schließlich sollen die mutmaßlich islamistischen Attentäter vom vergangenen Dienstag gezielt Hindus hingerichtet haben, sagen die Inder. Trotzdem wird man den Eindruck nicht los, dass es längst nicht mehr alleine um den Terroranschlag geht. Indien ist in der derzeitigen Weltlage stärker denn je. Das Land wird gebraucht. Indiens Premier Narendra Modi könnte jetzt, wenn er will, Grenzen austesten. Von Washington jedenfalls würde es wohl kaum Kritik an einem harten Vorgehen geben. Vizepräsident Vance war kurz vor dem Anschlag bei Modi in Delhi und sagte schon da, die USA werden Indien nicht mehr belehren. Und auch die EU würde wohl leiser sein mit Kritik, will sie doch endlich ein Freihandelsabkommen mit Indien. Trotzdem oder gerade deshalb ist es so wichtig, dass Partnerstaaten mit Gesprächskanälen nach Neu-Delhi und Islamabad nun helfen, die Dynamik aus dieser Situation zu nehmen. Damit der Terroranschlag aufgeklärt wird, damit mögliche Hintermänner bestraft werden, aber damit vor allem die Gefahr gebannt wird, dass aus dem Krieg der Worte in kürzester Zeit ein heißer Krieg wird.
Die Meinung von Neu-Delhi-Korrespondent Peter Hornung am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Freitag.